wenn mein Glaube doch so fest wäre. Diesen Seufzer, liebe Gemeinde, höre ich oft in Trauergesprächen. Ausgesprochen oder oft auch unausgesprochen, versteckt zwischen den Zeilen. Wenn ich doch nur so eine Zuversicht hätte, wie sie in diesem Lied formuliert ist, das wir eben gesungen haben. Jesus, meine Zuversicht, ich werd auch das Leben schauen. Sterbt ihr, Christus ruft euch wieder. Von einem sind meiner Erfahrung nach fast alle überzeugt. Da kommt noch etwas nach dem Tod. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Nur, was das dann genau ist, wie so ein Leben nach dem Tod aussehen kann, darüber herrscht dann nicht mehr so große Sicherheit. Und irgendwie ist der Zweifel doch auch deutlich herauszuspüren. Und was, wenn das doch nicht stimmt? Es macht einen großen Unterschied, mit welcher Überzeugung wir selbst sterben und mit welcher Perspektive wir uns auf den Tod vorbereiten. Erwarten wir noch etwas nach dem Tod? Und wenn ja, was eigentlich genau? Etwas Schönes? Etwas Angsteinflößendes? Oder etwas Ungewisses? Oder etwas Langweiliges? Oder ist vielleicht doch alles aus? Es macht auch einen großen Unterschied, wie wir trauern, je nachdem, wovon wir ausgehen, wo die Verstorbenen jetzt sind. Werden wir sie wiedersehen? Verrotten sie zu nichts? Lebt vielleicht ihre Seele weiter und nur ihr Körper stirbt? Aber wenn das so wäre, wie könnten wir sie dann wieder treffen? Würden wir sie überhaupt noch erkennen? Ich persönlich habe großen Respekt vor den Überlegungen, die sich jeder einzelne Mensch zu diesem Thema macht. Denn das ist wirklich etwas sehr Persönliches, etwas geradezu Intimes. Welche Antwort finde ich auf die größte aller Fragen, nämlich wie gehe ich mit der Tatsache um, dass auch ich eines Tages sterben werde? Und vorher, wie verkrafte ich es, dass Menschen, die mir viel bedeutet haben, schon vor mir gestorben sind? Ich habe Respekt vor individuellen Antworten auf diese Frage, aber gerade weil diese Frage so wichtig ist, bin ich auch überzeugt davon, dass es nicht beliebig ist, welche Lösung ich dafür finde. Ich für meinen Teil würde mich da nur ungern auf meine eigenen Spekulationen verlassen. Die könnten nämlich richtig sein oder jedenfalls einleuchtend klingen. Sie könnten ja aber auch falsch sein, bloße Einbildung. Also ich hätte lieber was, woran ich mich wirklich festhalten kann. Eine belastbare Begründung für meine Antwort. Nur dann wächst nämlich in mir echte Zuversicht. Die feste Zuversicht, nach der sich viele sehnen, entsteht, wenn ich auch begründen kann, woher sie kommt. Und nicht nur sagen muss, ja, ich denk's mir halt so. Wenn Sie wissen möchten, worauf ich mich verlasse, auf die Bibel. Warum? Lassen Sie es mich ganz kurz erklären. Die Bibel ist ja nicht einfach so entstanden, sondern weil Menschen Erfahrungen gemacht haben, die sie für so wesentlich gehalten haben, dass sie festhalten wollten, weitergeben wollten, ja mussten an kommende Generationen. Das Neue Testament ist entstanden, weil Menschen dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Ich stelle es mir ja schon eindrücklich vor, vorher dem irdischen Jesus zu begegnen, seine Wunder zu sehen, seinen Worten zu lauschen. Aber wenn das alles gewesen wäre, dann würde es noch keine feste Zuversicht ergeben. Es musste erst noch etwas dazukommen und es ist noch etwas dazugekommen. Das Wesentliche sogar, das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Jesus ist von den Toten auferstanden und er lebt. Die Auferstehung Jesu ist das zentrale Ereignis, der Grund aller christlichen Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir heute noch die ganze Kirche auflösen, denn dann gäbe es keine Hoffnung mehr, außer selbst erfundenen Spekulationen. Aber eigentlich könnte es dann kein Christentum mehr geben, keine Kirche mehr. Ich jedenfalls würde dann sofort meinen Beruf aufgeben. Nun ist es aber so, dass verschiedenste Menschen, Freunde und Feinde von Jesus, sowohl sein Grab leer gefunden haben und niemand konnte zeigen, wo die Leiche von Jesus hingeschafft worden wäre, als auch dem Auferstandenen und Lebendigen begegnet sind. Und sie haben ihn erkannt, er war es wirklich, der Gekreuzigte, der Gestorbene, er lebt. Wie gesagt, Freunde und Gegner. Jesus hat sich ihnen gezeigt und sie waren überzeugt, felsenfest überzeugt, das ist keine Einbildung, das ist die Wirklichkeit. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und nicht nur ein Mensch, sondern viele, und zwar unabhängig voneinander, sind zu dieser Überzeugung gekommen. Und wer den irdischen Jesus gekannt hatte, der erinnerte sich an seine Worte, dass es ja genau so kommen würde. Er hatte es vorhergesagt und Jesus hatte angekündigt, dass seine Auferstehung nicht nur für ihn selbst von Bedeutung sein würde, sondern dass alle, die zu ihm gehören, ebenso auferstehen werden wie er. Und im Licht der Auferstehung erinnerten sie sich an diese Worte Jesu. Und in diesem Licht lasen sie dann auch die Worte des Alten Testaments nochmal ganz neu. Und aus dieser Hoffnung auf ein ewiges Leben für alle, die glauben heraus, aus dieser Hoffnung heraus entstanden dann die ersten christlichen Gemeinden. Und von diesen Gemeinden aus verbreitete sich dieser Hoffnungsglaube, er breitete sich aus über die ganze Erde. Weil er nicht nur Spekulation war. Er war viel mehr als Philosophie, mehr als wohltönende Worte eines weisen Menschen und mehr als verzweifelter Optimismus von Suchenden. Sondern der Auferstandene zeigte sich auch weiterhin. Er war den Menschen nahe, begleitete sie in ihrem Leben, wärmte ihr Herz, schenkte echte, begründete, tragfähige Hoffnung. Eben immer auch weiterhin und zwar bis heute. Der auferstandene Jesus ist das zentrale Ereignis, der Grund aller christlichen Hoffnung. Darauf können wir unsere Hoffnung bauen, ohne eigene Spekulation. Sondern so sicher wie Jesus auferstanden ist, so sicher ist es auch, dass wir im Vertrauen auf Jesus auch wir auferstehen werden. Und dass alle, die im Glauben an Jesus verstorben sind, auferstehen werden und dass wir sie im Himmel wieder treffen können. Für viele Menschen heute ist allerdings diese Hoffnung und ist dieser lebendige, den Alltag prägende Glaube leider verschüttet gegangen. Und statt fester Glaubenszuversicht sind eigene, äußerst unsichere Spekulationen eingezogen. Und daher die Frage, es ist eine offene Frage, wagen Sie es, sich heute auf die Suche nach dem zu machen, was man aus der Bibel über den Himmel wissen kann? Lassen Sie die Beschreibung des ewigen Lebens auf sich wirken? Können Sie sich öffnen für die alte und trotzdem hochaktuelle Hoffnungsbotschaft der Bibel? Wenn ja, dann lassen Sie uns doch mal einen Blick in diese neue Welt Gottes, in das himmlische Jerusalem werfen. Denn ich bin überzeugt davon, der wirksamste Trost, gerade dann, wenn ich einen lieben Menschen verloren habe, besteht darin, zu wissen, was uns erwartet und sich bei aller Trauer auch auf das zu freuen, was Gott für uns vorbereitet hat. Leider steht uns entgegen der ursprünglichen Planung heute noch nicht die echte Kulisse des himmlischen Jerusalem aus der Sinnenarbeit zur Verfügung. So würde sie aussehen, 4 Meter breit, über 2 Meter hoch. Aber ab übermorgen können Sie dieses himmlische Jerusalem täglich für 2 Stunden in Ruhe besichtigen. Für heute müssen wir uns mit Fotos der einzelnen Kästen begnügen, denn so sieht es aus, wenn man die einzelnen Schubladen aufmacht. Aber auch die sind ja schon mehr als einladend, denn sie vermitteln einen lebendigen Eindruck von dem, was uns in Gottes Ewigkeit erwartet. Und so schauen wir uns jetzt mal auf den Bildern nacheinander die 12 Kästchen an. Das ist das erste. Wir sehen einen Löwen in der Mitte und unten Schafe. Im Himmel wird erlebbar, was mit Erlösung gemeint ist, nämlich es gibt nichts Böses mehr, es gibt gar nichts Schlechtes mehr, keinerlei Gewalt. Nicht einmal mehr der Löwe wird andere Tiere angreifen. Alle leben friedlich miteinander. Und dort im Himmel können wir dann auch mit einem Löwen kuscheln. Ich glaube, er hat ein weiches Fell. Oder wir können mit Haien tauchen. In einer Welt ohne Umweltverschmutzung, ohne Ozonloch, ohne Fischsterben, ohne Verbrechen, ohne Kriege. Den Himmel kann man sich vorstellen wie ein Festmahl. Sehen Sie, riechen Sie, vielleicht schmecken Sie sogar dieses leckere Essen, was hier aufgebaut ist. Feiern, essen und trinken, fröhlich sein ohne Ende, so wird es im Himmel sein. Wir werden nach Herzenslust genießen, ohne Gewichtsprobleme. Im Himmel wird auch der Geschmackssinn auf seine Kosten kommen. Gott steht zu seiner Schöpfung und deshalb werden Himmel und Erde erneuert, nicht einfach abgeschafft, sondern alles wird neu gemacht. Wir werden mit Freude und ohne Mühe die künftige, befreite neue Erde mit unseren Begabungen gestalten und erforschen. Und je mehr wir erforschen, umso mehr werden wir von Gottes Größe erkennen und werden auch immer mehr ins Staunen kommen, was das für ein großer Gott ist. Was machen Sie am allerliebsten? Wenn Sie Ihre persönliche Antwort haben, dafür werden Sie so viel Zeit haben, wie Sie möchten. Vielleicht lesen, dann freuen Sie sich auf eine unendlich große himmlische Bibliothek mit der Ewigkeit Zeit, um sie zu erforschen. Oder an einem Strand entspannen, dann freuen Sie sich auf den herrlichsten Traumstrand, den Sie sich vorstellen können, mit weißem Sand und Palmen und mit azurblauem Wasser. Oder wandern, dann freuen Sie sich auf die eindrücklichsten Wanderpfade. Sport machen, dann freuen Sie sich auf unbegrenzte Möglichkeiten, sich zu bewegen. Dieses Kästchen heißt Wiedersehen. Das werde ich besonders häufig gefragt in Trauergesprächen. Werde ich denn den verstorbenen Menschen wiedersehen? Ja, wir werden uns freuen und staunen über die Menschen, denen wir begegnen und die wir wieder treffen werden. Der Kirchenvater Augustinus sagte, wir haben unsere lieben Verstorbenen nicht verloren, sondern sie nur vorausgeschickt. Auch wir werden sterben und in das Leben eingehen, in dem sie uns noch viel lieber sein werden, in dem wir sie noch besser kennen und wo wir sie ohne Angst vor einem Abschied lieben werden. Vielleicht sitzen Sie jetzt hier und können sich noch nicht recht mitfreuen über all die Herrlichkeiten, die Ihnen in den Himmelskästchen präsentiert werden. Vielleicht sind Ihnen auch manche Lieder zu fröhlich und die Trauer in Ihnen ist eigentlich noch viel zu stark. Sie haben einen geliebten Menschen verloren. Sie trauern, Ihnen ist hier nicht nach Freude. Und das ist okay so. Ihre Trauer ist wichtig. All die schlimmen Erfahrungen und die schweren Zeiten, auch die schwere Zeit der Trauer, die schweren Zeiten, die wir auf dieser Erde durchmachen müssen, alles das wird nicht einfach weggewischt, ist schon nicht so schlimm. Nein, das löst sich nicht einfach auf, sondern das Schwere wird verarbeitet und verwandelt. Und deswegen heißt dieses Kästchen getröstet und geborgen. Mit meinem Schmerz kann ich Gott begegnen und er wird mich annehmen mit meiner Trauer und er wird mich trösten und wird ernst nehmen, was mich belastet. Gott selbst wird Ihre schlimmen Erfahrungen mit Ihnen aufarbeiten und Sie trösten. Und dann kann Dank und Freude Ihr Leben bestimmen. Was für eine Aussicht! Wir werden ein perfektes Update für unseren Körper erhalten. Alle unsere Krankheiten und Behinderungen, Einschränkungen und Verletzungen werden dann in Ordnung gebracht sein. Keine Schmerzen mehr. Wir sehen hier ein Mädchen, da steht, dann werde ich um Gott Purzelbäume schlagen. Das sagte die schwerbehinderte Sarah Ilmonen kurz vor ihrem Tod. Sie ist gestorben mit 6 Jahren und davor sagte sie, ich werde in den Himmel kommen und werde dort um Gott herum Purzelbäume schlagen können. Eindrücklicher kann man die Hoffnung auf einen neu gestalteten Körper nicht ausdrücken. Wie würden Sie gerne wohnen? In einem Loft? In einem Palast? In einer einsamen Holzhütte an einem eigenen kleinen See? In einer verwinkelten Villa? Gott liebt die Vielfalt und deswegen schafft er für seine Kinder das, was er ihnen zur Verfügung stellt, so, dass es genau für sie zugeschnitten ist. Wenn wir den Ort sehen, den er speziell für uns vorbereitet hat, werden wir jubeln vor Freude, weil wir unser ideales Zuhause erblicken. Im Himmel werden sie ihr Traumhaus haben. Der Himmel ist ein Ort für alle Sinne. Auch der Geruchssinn kommt dort nicht zu kurz. Wenn es auf der Erde schon so herrliche Düfte gibt, wie viel mehr wird ihre Nase im Himmel entdecken können? Jetzt habe ich falsch gedrückt. Nochmal zurück. Können wir es jetzt hören? Eben ging doch die Musik los. Können wir noch bitte die Musik dazu hören? Jetzt. Wenn wir bei Gott sein werden, gehört dazu auch Musik und Tanz. Zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Sehen hier Menschen, die tanzen und sich freuen und fröhlich sind. Sie können ruhig überlegen, wie wird das klingen? Hören und musizieren wir in unserem Lieblingsmusikstil. Vielleicht Klassik oder Pop oder Folk oder Rap oder Country oder Choräle. Oder erwartet uns eine ganz neue Musik, die ganz anders und schöner ist als alles, was wir kennen. Jedenfalls langweilig und traurig wird es im Himmel auf keinen Fall sein. Medikamente, die sind alle in der Mülltüte. Und es steht drauf, nie wieder. Wenn es sowieso keine Krankheiten mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Medizin mehr. Wenn es im Himmel kein Leid mehr gibt, dann können Sie sich zum Beispiel auf Frühling ohne Heuschnupfen freuen. Ruhe bei Gott, so heißt dieses 11. Kästchen. Endlich ausruhen können, endlich geborgen sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen mit dem Wort Erlösung weniger anfangen können als früher. Aber das Wort Geborgenheit, das spricht sie an. Endlich einen Ort zu haben, an dem ich wirklich geborgen bin, an dem ich sein darf, wie ich will, wie ich bin, an dem ich angenommen werde, so wie ich bin, an dem ich einfach sein darf und trotzdem auch meine Fähigkeiten noch gefragt sind. Geborgenheit, ein echtes Zuhause haben. Das ist eigentlich auch mit dem Wort Erlösung schon gemeint. Sich ausruhen dürfen bei Gott, ganz eins sein mit Gott und mit sich selbst. Mit Gott zusammen sein, das ist wunderbarer, faszinierender und facettenreicher als der herrlichste Diamant. Großartiger als das beste Festessen und spannender als jedes Abenteuer und jede Fußballweltmeisterschaft. Wir werden immer neue Seiten an Gott entdecken und unser Staunen und Loben wird kein Ende finden. Und alles das, die 12 Bilder, die wir jetzt gesehen haben, sind keine Spekulationen. Alles, was in den Kästen drin steckt, wird genauso in der Bibel beschrieben, meistens mehrfach und öfter. So sieht das Leben aus, das Gott für uns vorgesehen hat. Dieses Leben wartet auf uns. Gott sehnt sich nach nichts mehr, als mit den Menschen in Gemeinschaft zu leben. Genauer gesagt, als mit dir zusammenzuleben. Gott sehnt sich danach, mit dir zusammenzuleben. Einst in Ewigkeit vereint im Himmel, aber auch schon vorher, jetzt und hier, auch schon auf dieser Erde. Denn mit Gott gibt es einen Vorgeschmack des Himmels, schon jetzt. Sein Trost ist da, seine Hoffnung erfüllt schon jetzt unser Herz. Nicht wir müssen das selbst machen, nicht unsere Zuversicht muss aus eigener Kraft so groß sein, sondern das alles ist ein Geschenk Gottes. Wer mit ihm lebt, erfährt es. Immer wieder ist es passiert, dass der Auferstandene Menschen begegnet ist und sie angesprochen hat und sie im Tiefsten berührt hat, weil sie gemerkt haben, hier ist jemand, der meine tiefsten Sehnsüchte wirklich stillen kann. Begegnung mit dem Auferstandenen ist immer überraschend. Vielleicht bist du heute überrascht, weil er dich angesprochen hat und eine Seite in dir berührt hat, die du gar nicht mehr kanntest. Vielleicht haben diese Bilder, dieser Vorgeschmack auf den Himmel in dir tatsächlich die Sehnsucht erweckt, so unmittelbar mit Gott zusammenzuleben. Dann antworte ihm, das geht jetzt schon. Halte ihm deine Trauer hin und deine Unzufriedenheit mit allem, was dich an deinem Leben stört. Und du wirst sehen, Jesus macht dein Leben neu, jetzt schon und einst in Ewigkeit. Amen.